So, es gibt ja tatsächlich mehrere Bedeutungen von Interpretation. Da könnte man sich also lange drüber unterhalten. Ein Gedicht interpretieren ist zum Beispiel eine Form, dass man es nicht bloß vorliest, sondern es dann nochmal auseinandernimmt und hoffentlich hinterher wieder zusammenkriegt oder so. Musik interpretieren heißt zum Beispiel einfach bloßes Vorführen. Nicht das Aufführen. Also, dass man wirklich sehen muss, dass es hier da verschiedenste Schichten gibt und dieses Reden von dem Als bei Heidegger oder eben von mir auch will das zum Ausdruck bringen, dass jeder immer nicht einfach wie im primitiven Abbild Realismus des Materialismus zu sagen, das drückt sich einfach nur noch mal ab und ist einfach da, sondern es wird eben immer noch mal im Medium des Zeugen selber noch mal ausgedrückt. Deswegen gibt es eben verschiedenste Christusbilder zum Beispiel. Der Christus der Franziskaner ist nicht einfach so das Gleiche wie der Jesuiten oder der Benediktiner. Die kann man auch nicht auf einen Nenner bringen und man kann auch nicht die verschiedenen Christusbilder des Neuen Testamentes alle so auf einen zusammenrühren, sondern die sind eben unterschiedlich, sind unterschiedliche Perspektiven auf dasselbe hin. Es ist immer eher derselbe, aber eben nicht der gleiche bei den verschiedenen Leuten. Und das muss man also mit berücksichtigen, dass jeder von uns aufgrund seiner Erfahrung und seiner Sicht redet und damit leben muss, dass das einigen Menschen hilft und anderen nicht. Weil nicht jeder für alle da ist und das auch nicht hinbringt. Sondern es gibt da eine Geisteswissenschaft, in der man sich findet. So ist auch in der Philosophie. Es gibt eben verschiedene philosophische Lehrer und die einen folgen eher dem einen und dem anderen aufgrund von so einer inneren Geisteswissenschaft oder so, die dort hineingehört, dass man sagt, das kann ich nachvollziehen und das hilft mir. Und das bringt mir was. Und anderes eben weniger. Und das müsste man dann stehen lassen.
Aber das macht doch gerade das Spannende auf.
Finde ich auch.
Das ist ja keine Wissenschaft,
so ist es.
Dialog,
ja.
Und gar nichts. Also ich denke an Herrn Kusana mit dem Bild und jeder guckt das.
Jeder findet sich angeschaut, nicht?
Jeder findet sich angeschaut, aber jeder hat seine eigene Erfahrung. Und wie kriege ich die, indem die sich jetzt erstmal aussagen? Ich weiß nicht, ob das.
Ja, nee, das meine ich schon. Das also gehört auf jeden Fall hin. Und
das ist ja das Spannende.
Und deswegen sage ich, jeder hat seinen Blick darauf und soll den auch für die anderen weitergeben. Da erzähle ich immer diese Geschichte vom Louis, wo der sagt, da von den drei Freunden A, B, C, wenn C stirbt, dass dann A nicht bloß C verliert, sondern auch alle Facetten an B, die nur aufleuchteten, wenn C zu Besuch kam. Also dass hier einfach nur mal Dinge sichtbar werden, die sonst nicht sichtbar werden, dass das hineingehört. Und so hat man eben einen anderen Zugang zu Jesus Christus, wenn man eben auf einer Jesuitenschule war oder wenn man auf einem Benediktinergymnasium war oder so. Das ist dann einfach ein anderer Zugang, der dort da ist oder beim Kapuzinern oder wem auch immer, ohne dass man das jetzt zusammenrühren kann auf eins, sondern es ist eben so. Und was dem einen eben zusagt, ist für den anderen nicht so ganz der Weg. Da muss man also gucken, wo es hingehört. Es geht also immer um denselben und um Aufrichtigkeit, aber es geht darum, dass wir eben nicht das Ganze haben können, den Ganzen, sondern immer nur unter der Perspektive. Ich glaube, also das Wort liebe ich da am meisten. Da Nietzsche redet immer so von der Perspektive, dass ich sage, ich habe von einem Punkt gucke ich auf etwas hin, auf das Ganze, auch auf die Perspektiven der anderen. Die sehe ich natürlich auch nur in meiner Perspektive, dass das damit hineingehört. Und das hat dann eben seine Qualitäten, auch seine Einmaligkeit und seine Grenzen. Und deswegen kann man eigentlich da nicht genug davon kriegen, von diesen Möglichkeiten. Weil nochmal, so habe ich meinen Studenten immer gesagt, auf jeden von uns wartet der große Augustinus, weil er von jedem von uns was über Gott erfahren kann, was er so noch nicht wusste. Und auch bei Christus. Einfach eine bestimmte Perspektive, die wir auf den Welt, auf den Menschen, auf Gott, auf Christus haben, hat eben jeder und jede nur persönlich. Das ist die Weise, wie man eben gerufen ist in der Weise und wie man dann zu antworten hat. Und deswegen gibt es da Verwandtschaften und eher auch Befremdlichkeiten auf der anderen Seite, was es dort alles gibt. Also, ich sagte schon, er spricht dann selber in dem Text weiter von der Sehnsucht derer, die das einmal haben kosten können. Das gehört schon hinein, aber er bleibt dabei, dass er sagt, alles Angebbare, alles Genießbare versinkt, sondern alles tönt eben auch, ich wiederhole es nochmal, nach tödlichem Schweigen und alles hat den Geschmack des Todes und des Untergangs auch nochmal. Also das muss man sehen, in dieser harten Weise wird hier, verknüpfen sich hier Frömmigkeit und Weltlichkeit bei ihm. Aus seiner eigenen Erfahrung und aus der Erfahrung mit Leuten, mit denen er zu tun hatte, die ihm geschrieben haben und auf die er geantwortet hat. Tatsächlich war ja zum Beispiel diese Sache mit den anonymen Christen, hatte ja den Ausgangspunkt, der erste Aufsatz, den er dazu geschrieben hat, der hat geheißen, der Christ und seine ungläubigen Verwandten. Weil immer wieder Leute ihm schrieben und sagen, mein Sohn glaubt nicht mehr, der ist aus der Kirche ausgetreten und was soll denn da werden oder so, oder mein Bruder oder so etwas und was kann ich da noch hoffen oder erwarten oder so. Und das war also der Ausgangspunkt, um das zu entwickeln, was ich vorhin kurz nochmal so in Erinnerung gerufen habe mit dem sogenannten anonymen, also den unbewussten Christen, mit dem transzendentalen Glauben statt des kategorialen. Also sagt, das ist ein Weg, der eben da auch nochmal hingehören würde. Und das entspricht natürlich keinem religiösen Konsumismus, so Wochenend für Wochenend unterwegs zu Selbsterfahrungen. Das ist ja weit verbreitet heute. Mit dieser Formel, die ich ja beim letzten Mal zitiert hatte von Nietzsche, dass er sagt, der religiöse Sinn ist mächtig im Wachsen, aber man versagt sich die theistische Befriedigung. So hat er es formuliert. Also etwas einfacher gesagt, für Religion sind die Leute, aber nicht für Kirche oder Glaube. Das will man eben nicht haben. Insofern gerade andererseits das jetzt aber, wie hat das jetzt was mit Gott und eher mit Christus zu tun? Meldet sich hier nicht der Verdacht, hier kommt seinerseits so ein unausgewiesenes Wunschdenken ins Spiel. Und dazu sind erst einmal nochmal zwei Punkte nachzutragen, die ich da jetzt ausgelassen habe. Einmal schreibt er, also da, wo er sagt, habe ich schon einmal gehorcht, und sagt er, bloß wegen jenes geheimnisvollen, schweigenden, unfassbaren, das wir Gott und seinen Willen nennen. Nicht? Also ich kann das nicht greifen, wir nennen das so, dass das hineingehört. Und so nochmal, der andere Text ist noch ein bisschen länger. Haben wir schon einmal versucht, Gott zu lieben, dort, wo keine Welle einer gefühlvollen Begeisterung einen mehr trägt, wo man sich und seinen Lebensdrang nicht mehr mit Gott verwechseln kann, dort, wo man meint zu sterben an solcher Liebe, wo sie erscheint wie der Tod und die absolute Verneinung, dort, wo man scheinbar ins Leere und gänzlich Unerhörte zu rufen scheint. Wie eben unser Herr, der dann da eben ruft, warum hast du mich verlassen? Dort, wo es wie ein entsetzlicher Sprung ins Bodenlose aussieht, dort, wo alles ungreifbar und scheinbar sinnlos zu werden scheint. Also das spricht er an, dass das also auch mit dazu gehört, wenn er eben spricht von dem Geschmack des Geistes und von der Erfahrung des Geistes, dass das dorthin gehört. Nochmal, es ist einseitig, es gibt die anderen Erfahrungen auch, aber er rückt das vor allen Dingen ziemlich hinein und hält das für sehr wichtig in dieser Form. Also gerade eben auch nochmal, auch Gott zu lieben dort, wo man von keiner gefühlvollen Begeisterung mehr getragen wird. Das kann in Perioden geschehen, es kann grundsätzlich zum Beispiel einfach mit dem schon geschehen, was Altern heißt. Das war ist zum Beispiel ein berühmtes Leiden bei Newman gewesen, der da sehr drunter gelitten hat, dass er so früh in dem Sinn auch gealtert ist, dass er so die Spontaneität und die Emotionalität verloren hat zum großen Teil. Das ist einfach nicht mehr in mir drin, das muss ich ertragen, dass ich eben einfach Glauben festhalte oder von dort her, aber nicht mehr von diesem Lebensschwung da getragen werde, der die so Novizen also da zum Beispiel begeistert und trägt, oft nicht, auch nicht immer und bei allen, aber wo das so ein bisschen hingehört. Also so wie eben halt die Verlobungszeit oder die, früher gab es das ja, die Anfang eben einer Beziehung oder so, wo das hineingehört. Es geht also nicht bloß um die Einsamkeit und Riskiertheit des Bewusstseins oder Freiheitswesen Mensch als solchen, wie man vielleicht das Außenstehende da lesen könnte, sondern auf diese genannten Erfahrungen spricht Badrana ja dann vielmehr den Glaubenden an. Also jemanden, der sich wissentlich und willentlich auf Gott bezieht, der versucht, ihn zu lieben, das heißt, sein Gebot zu erfüllen und dem das auch manchmal gelingt, schreibt auch hin. Also es gehört auch mit dazu, dass man sich da bemüht und dass es undankbar wäre, zu bestreiten, dass das nicht zwischendurch auch mal gelingt. Es gibt Leute, die übertreiben es mit der Demut. Man kann es ja mit allem übertreiben, außer mit der Liebe. Nicht? Und so gibt es auch Leute, die übertreiben es mit der Demut, um sich dann die Dankbarkeit zu sparen. Nicht? Also man hat dann schon dazu zu sehen, das schaut, wenn man so mittags zurück, was so am Vormittag war und am Abend nochmal über den Tag und am Wochenende über die Woche, dass man da eben auch erstmal sehen soll, was da einem tatsächlich geschenkt worden ist an Dingen, die man auch selber hat tun können oder tun dürfen. Es ist also nicht erst durch diese Erfahrung zum Frommen geworden, sondern und schon gar nicht also hier aus Wunschdenken, sondern es sind genau diese Erfahrungen, die das Erleben damit bestimmen und das enthalten. Und das jetzt nochmal extra auf den Christusglauben zu bezogen. Woher und auf welchem Weg der Glaubende zu Jesus Christus und zu Gott gefunden hat, das können wir jetzt schon darum nicht untersuchen, weil ja jeder eine ganz persönliche Geschichte hat, sagte. Nicht? Für jeden seine persönliche Geschichte, aber ein Doppeltes ist festzuhalten. Einerseits bedarf es wohl dieser Erfahrungen, damit der Glaubende wirklich ein solcher bleibt. Andererseits sind es gerade derartige Erfahrungen, also weniger belohnende, beschwingende Bestätigung als radikale Prüfung und in Frage stellen. Das ist der Punkt, den er da auch nochmal aufnimmt. Also an sich ist das so die Zuspitzung. Was wir uns wünschen, ist natürlich Belohnung und getragen werden von der religiösen Welle und von der Begeisterung dafür oder so. Das wünschen wir uns natürlich. Aber die eigentliche Prüfung läuft darauf hinaus, dass das gestrichen wird. Und deswegen sage ich, gibt es eben diese beiden Gründe für das, was die Alten Trockenheit genannt haben. Ignatius nennt es Trostlosigkeit. Misstrost oder Untrost haben sie dann immer gesagt dafür. Dass das geschieht, also dass man hier nicht gestützt wird von der Emotion her und von den Gefühlen her und dem Getragenwerden, sondern das ist eben, wie hat es da geheißen, das ist gewissermaßen weg oder so. Und um das zu bestehen, da braucht der Mensch eben Hilfe und da spricht dann Rahner von der Notwendigkeit der Mystagogie, die uns konkret zu lehren hat, sagt er, diesem Gott nahe zu sein, diesem setzt er kursiv. Also nicht Gott einfach so, sondern dem Gott, der so mit uns umgeht, wo das also hingehört. So wie das in dem Buch von dem Provinzial da, der Jesu-Priester heißt, der sein Buch genannt hat, Gott ist nicht nett. Nicht? Wo also genau diese Erfahrung der Ferne, des Entzugs drin ist, dass das hier hineingehört. Und das heißt also Einführung ins Geheimnis. Und da, sagt er, die hat zwei Etappen. Zuerst in die Abgründigkeit des unsagbaren Gottes, sodann in das göttliche Gnaden- und Nahesein dieses Unfasslichen. Sagt, ich muss also beides versuchen, klar zu bekommen. Also einmal die wirkliche Abgründigkeit und Unfasslichkeit, was die Christen so in den christlichen Milieus und in der christlichen Erziehung in der Regel überschlagen haben. Das war nicht da. Sie können das am Äußeren daran sehen, dass die Leute sich eigentlich beim Kreuz nicht mehr viel denken oder gedacht haben. Mussten erst andere kommen und sagen, sowas kann man doch nicht in die Schulzimmer hängen oder da irgendwie so jemand da angenagelt an einem Holz. Das haben die Leute einfach so hingenommen und hängt sich um den Hals und so. Das ist einfach so, gehört einfach dazu. Während der Cicero noch geschrieben hat, das Wort Kreuz soll man in Gegenwart eines römischen Bürgers noch nicht mal in den Mund nehmen. Nicht, weil das, deswegen kommt das ja auch die ersten Jahre nicht vor, die ersten Jahrhunderte. Die erste Kreuzigungsdarstellung haben sie in Rom bei der Maria in der Marienkirche, wo man da durch das Schlüsselloch gucken kann auf den Petersdom hin. Ich weiß im Moment nicht, wie der Berg heißt. Also da ist diese erste Kreuzigung, das ist, also hinten sind die Kreuze und er steht so davor auf der Holztür in der Marienkirche. Also, dass das erstmal dort hineingehört, wir haben uns da so dran gewöhnt, dass es gar nicht mehr wahrgenommen wird. Also das müsste also diese erste Erziehung sein, diese wirkliche Unbegreiflichkeit Gottes. Theoretisch wissen wir das, sagt er. Wenn du es begreifst, ist es nicht Gott, ist ja ein oft zitiertes Wort von Augustinus. Si comprehendis non est Deus. Nicht? Das ist also ganz klar, wenn du es begreifst, ist es nicht Gott. Sagte. Und in diesem Sinn gilt eben, dass des Menschen Grund der Abgrund ist. So heißt es wieder jetzt im siebten Band, wieder im siebten Band. Nicht? Das muss man verstehen. Der Grund ist eigentlich der Abgrund, und dann zitieren ja die religiösen Lehrer immer diesen Psalm, der, wo es im Psalm eigentlich was anderes heißt. Da heißt es nämlich, ein Abgrund spielt dem anderen zu, gemeint sind damit die Wasser des Unglücks, die über mich hineinstürzen, in dem Psalm eigentlich. Dass da von einem Wasserschwall über den nächsten, man kriegt ja keine Luft dazwischen, da ist schon wieder der nächste da oder so. Das ist eigentlich gemeint. Aber die religiösen Lehrer benutzen das immer wieder im Sinn von, dass eben der Gott ein Abgrund ist und der Mensch ein Abgrund ist. Und dass diese beiden Abgründe aufeinander treffen und das auftaucht. Also, so sagt er dann auch, solange wir Grund unter den Füßen haben, ist es nicht der Grund. Denn der Grund ist ein Abgrund. Bei Balthasar heißt das, der hat mal hier einen Vortrag gehalten, hier in der Münchner Akademie, woran man sich halten kann. Und hat gesagt, an den, der sagt, halt mich nicht fest. Nicht? Und Kierkegaard entwickelt das ja genauso. Der sagt, wenn wir eben an den geraten, den wir nicht festhalten dürfen, dann retten wir uns an irgendwas Irdisches und das ist dann die Sünde. Weil da können wir was greifen, während wir hier wirklich den Halt nicht greifen können. Wir suchen dann nach einem irdischen Griff, nach einem Greifbaren, woran man sich dort festhält. Also, solange uns unsere religiösen Erlebnisse etwas geben, schreibt er, solange ist das nicht Gott, dessen Unbegreiflichkeit wächst und nicht abnimmt, je näher man ihm und seiner sich selbst mitteilenden Liebe kommt. Also er sagt, solange ich meine, das stützt und trägt mich, ist es eigentlich noch nicht das Richtige, sondern das Richtige ist das, das mich genau in diesen Abgrund fallen lässt, in den das hingehört. So formuliert er. Nochmal, es muss ja, nicht jeder muss das so sehen oder so teilen, aber das ist seine Sicht der Dinge, dass er das so sagt in der Form. Also Gott, die Unbegreiflichkeit wächst. Ich sage dann statt der Unbegreiflichkeit eigentlich auch lieber die Unnahbarkeit. Also unnahbar wirkt, denkt man zunächst mal, wäre fern. Aber je näher man kommt, desto mehr merkt man, dass die wirkliche Unnahbarkeit dahin gehört und die wächst mit der Nähe, die Unnahbarkeit. Und er sagt dafür also unbegreiflich, nicht, dass das hingehört. Ich meine unbegreiflich deswegen, weil es uns umgreift. Man kann seine Heimat nicht umgreifen, weil die einen selbst umgreift, so wie das Kind im Mutterschoß. Das ist also der erste Schritt, der gemacht werden muss, sagt er, und der wird uns heute stärker aufgedrängt. In früheren Zeiten war das so, dass das ausfiel, zum Teil gar nicht vorkam im Bewusstsein der Leute. Bitte.
Also in dem Zukommen auf den Unbegreiflichen, in diesem Abgrund des Unbegreiflichen, ist dennoch eine gleichbleibende Kraft, die uns trägt und dorthin zieht.
So ist es. Dabei. Ja, so ist es. Deswegen kommt er ja dann zum zweiten Schritt, nicht? Dass er sagt, wir können nicht bei diesem ersten stehen bleiben. Ah. Wenn wir da stehen bleiben würden, dann ließe sich ein Erwerben und Haben durch Verzicht entwerfen. Und das sieht er, ist keine Lösung. Das ist nämlich nochmal ein Trick. Ich kann ja so sagen, ich verzichte darauf, um dafür der Sache dann habhaft zu werden, sagt er. Das ist nochmal ein raffinierter Trick, den Leute verwenden, so wie die Skeptiker, die sagen, ich glaube an nichts, dann haben sie die Wahrheit sicher, weil die Wahrheit selber könnte ja vielleicht falsch sein, aber wenn ich sage, wir kommen da gar nicht hin, dann habe ich eine Wahrheit, die dann nicht gestürzt werden kann oder so ähnlich. Und dann ist es eigentlich keine Lösung. Dann bin ich, sagt er, theoretisch in einem Anthropomorphismus negativen Vorzeichens. Gott wird dann statt durch Umfassen definiert, abgegrenzt durch Aussparung und Ausgrenzung. Sagt er, bestimmt hätte der Mensch in der Art nach wie vor jetzt als dialektisches Nein zu einem erfahrenen bestimmten Ja. Und darum ist auch die negative Theologie, sagt er, nur eine Stufe. Also der ist nicht für die negative Theologie. So wenig wie Balthasar. Es gibt ja Leute, die sagen, die einzig richtige Theologie ist die negative Theologie. Das geht vor allen Dingen auf Moses Maimonides zurück, der das in aller Schärfe so formuliert hat. Und wird im Deutschen nochmal dadurch gestützt, dass man immer wieder lesen kann, von christlicher wie auch von christenkritischer und atheistischer Seite, dass eben das Bildliche Wort eben auch Bilder sind. So lesen die dann immer das Bilderverbot, kann man schon bei Kant gucken, wird immer so gelesen, man darf keine Sprachbilder von Gott machen. Weil im Deutschen machen wir das so, dass wir von Bildern dann dort reden. Aber ich kann gar nicht anders als bildlich von Gott reden. Er ist eben die Burg und der Turm und die Adlermutter und der Vater und alles Mögliche. Ohne das kann ich gar nicht reden. Deswegen, wenn ich auf diese Themen komme, sage ich immer den Leuten, gucken Sie sich einfach mal die Stellen an in der Bibel. Da ist nirgendwo von Sprachbildern die Rede, die verboten sind, sondern es ist immer die Rede von hölzernen, silbernen, goldenen Götzenbildern. Die sind verboten. Schon, dass dann die Kunst noch mit verboten wird, ist ja schon dann diese Methode, von der wir beim letzten Mal geredet haben, den Zaun ums Gesetz machen. Dass man dann also zum Beispiel die Vogelhagger da in Israel, in Jerusalem malt. Bitte?
Vor allem wird hier Gott nicht verbieten, von sich Bilder Kunst zu machen.
So ist es. Eben nicht, denn wir sind ja selber schon mal welche und dann jeder ist ein Bild davon, nicht? Nicht ein Ebenbild, sondern ein Bild, nicht? Dass das hineingehört. Und deswegen kann das nicht die Lösung sein. Negative Theologie, wie gesagt, auch nur eine Stufe. Das ist nicht das letzte Wort, dass man das einfach durchaus sparen hat. Und deswegen ist gerade dieses, sagt er, unfassliche Schweigen anzureden. Wieder die Anfechtung, sagt er, Anfechtung ist ein anderes Wort für Versuchung. Nicht? Anfechtung, nur die eigene Sehnsucht bevölkere das leere Nichts. Nicht? Das ist eben genau der Verdacht, der in uns aufsteigt, dass man sagt, denke ich mir das nicht bloß aus, bilde ich mir das nicht bloß ein, sind das nicht bloß meine frommen Gefühle, die da hinkommen? Sagt er, nein, sondern dieses unfassbare Schweigen, zu dem sollen wir du sagen. Ohne Angst, ich zitiere, man könne ihn gerade dadurch verlieren, indem man ihn beim Namen nennt. Nicht? Also das sagt er extra dazu. Also diese Versuchung, das kann man tatsächlich oft lesen bei Leuten, dass sie sagen, nein, das, wenn ich es schon ausdrücke, habe ich schon gelogen, nicht, das darf ich gar nicht ausdrücken. So wie das beim Schiller dann heißt, spricht die Seele, so spricht ach schon die Seele nicht mehr. Nicht? Weil das ist nur innen drin und wenn ich es ausdrücke, dann ist es eben schon nicht mehr dasselbe. Und deswegen sagt er auch, wenn du mich fragst, welche Religion ich habe, dann sage ich keine. Und warum? Aus Religion. Also aus Religion schließe ich mich keiner konkreten Religion an. Das klingt ja ganz toll. Ich habe nur gesagt, man müsste mal das Wort einfach mit Mensch ersetzen. Da merkt man, was für ein Unfug das eigentlich ist. Also wenn du mich fragst, welche Menschen ich liebe, dann sage ich keinen. Du sagst, warum? Aus Menschenliebe. Das sagt doch jeder, da merkt man es nicht. Aber wenn ich sage Religion, also ich habe ja keine Religion, aber religiös bin ich natürlich nicht, dann klingt das so, als wäre das toll, Oberliga, wie ich immer sage. Nicht? Aber das ist es eben nicht, sondern das ist Unfug. Wenn ich es durch ein anderes Wort ersetze, wird das auch sichtbar. Also das muss man eben überwinden, diese Angst, dass wir ihn dadurch verlieren, dass wir ihn beim Namen nennen. Und jetzt ist die Frage, bei welchem Namen? Und da sagt er natürlich ohne alle Zögern und Fiesematenten, christliche Mystagogie muss natürlich auch wissen, wie Jesus von Nazareth, der gekreuzigte und Auferstandene, in sie hineingehört. Das erst führt in die Tiefe des Christlichen im eigentlichen Sinn, sagt er. Also ich muss durch diese Dimension der Unbegreiflichkeit und der Unfasslichkeit, wo man keinen Grund findet, die Abgründigkeit, also erstmal an mich ranlassen, um dann jetzt in diese Abgründigkeit hinein das Du zu sprechen, eben in der Berufung auf Jesus Christus. Genau wie Sie es damals gesagt haben, nicht? Dass das da hineinkommt. Also systematisch, theoretisch soll das hier und jetzt, gerade wollen wir das jetzt nicht weiter erörtern, wir treten also nicht in die Diskussion mit seiner transzendentalen Christologie ein, da gibt es ja eben schwierige Probleme, das müsste man untersuchen, also sowohl bei Rahner wie nochmal etwa bei Blondel mit seinem Christisme, wo er das auch einführt und sagt, dieses systematische Band, das Vinculum Substantiale, das Leibniz da gesucht hat, das ist für ihn Christus, die Christologie. Balthasar spricht dann vom universale Konkretum, von einem etwas Konkretem, das aber universal ist. Das ist das, was hier in der Christologie gemeint wird, wo das genau dann hingehören würde. Und im Vorwort zu Band 12 der Schriften hat er dann als Grundlage für das gesamte, für sein gesamtes Theologisieren auf eine spezifische Erfahrung hingewiesen, sagt er, zu der Ignatius von Loyola durch die Exerzitien führen möchte. Darin geht es, wie heute wieder gewusst, nicht um eine Reihe frommer Betrachtungen, die man bei gutem Willen, sagt er, immer und überall mit Nutzen anstellen kann, sondern es geht um Lebenswahl in Unterscheidung der Geister. Das Stichwort hatten Sie schon genannt. Nicht? Um eine Lebenswahl in Unterscheidung der Geister, und zwar aus dem Gegenüber zu Jesus Christus. Und das ist für ihn, das ist der, auch für ihn immer also der entscheidende Punkt. Und das ist ja inzwischen auch geklärt. Erst war damals Klaus-Peter Fischer in Heidelberg, der darüber gearbeitet hat, der hat eine Arbeit gemacht über die Anthropologie Rahners, der Mensch als Geheimnis. Und von dort her ist es an sich einigermaßen bekannt geworden inzwischen, dass man ihn nicht einfach bloß als Philosoph lesen darf oder so, sondern sehen muss, in welchem Maße er wirklich aus den Exerzitien kommt, den Ignatianischen. Und die sind nun ganz zugespitzt eben auf Jesus Christus. Das ist es ja. Deswegen hat er ja auch seinen Orden so genannt, Societas Jesu, nicht? Das sind die anderen Leute wieder als Eingebildetheit und Vorpreschen da dann zum Teil auslegen. Aber er sagt, das ist wirklich der Punkt, denn nur einer ist die Tür und nur einer ist der Weg und nur einer ist die Wahrheit. Genau das, ja klar. Nicht, dass ich das mitsehen muss, und dann sagt er aber, wir dürfen dieses Gegenüber zu Jesus und die Anteilnahme an seinem Leben nicht zu einer gleichsam imaginär-ethischen verdünnen. Eben das, was er so gerade bei Kant dann sieht oder bei Levinas, wo das ja auch so geht, Religion ist eigentlich nur Ethik, und so wird es ja auch bei uns in unserer Gesellschaft weitgehend aufgefasst, und so hört man es auch oft in kirchlichen Verlautbarungen nochmal, dass man sagt, an sich geht es immer um die Ethik, und dann kann Religionsunterricht und Ethik können voneinander ausgetauscht werden oder so etwas. Nein, hier geht es schon um etwas anderes, wo eben diese menschliche Bestimmung Gottes hier hineinkommt und eben der Mensch als das Geschöpf geoffenbart ist, zu dem der Sohn in Gott werden kann und unwiderruflich in der Tat geworden ist. Das ist ja sein Vorgehen, da sagt der Mensch, ich muss, das ist, gibt dann Leute, die werfen ihm vor, das sei der Hegel, dass eben Hegel auch sagt, zu Gott gehört das Menschsein und der Gottmensch ist eigentlich die entscheidende Bestimmung. Für Gott wie für den Menschen. Also ich habe den Menschen dann verstanden, wenn ich sehe, er ist der, zu dem Gott werden kann, wenn er in die Schöpfung eingeht, und umgekehrt, dass Gott der ist, der also sich in dieser Weise auf den Menschen bezieht. Die Frage ist dann eben nur, das hat er eigentlich nie so aufgenommen, ob ich dann noch dabei bleiben kann, zu sagen, das Ganze sei, wie Thomas das sagt, nur eine Antwort auf die Sündenfall. Sondern ich meine, dass die einzig mögliche Sicht der Dinge, die von Duns Scotus ist, zu sagen, dass die Inkarnation von Anfang an das Ziel der ganzen Schöpfung war und nicht eine Reparaturmaßnahme, weil da am Anfang was schiefgelaufen ist. Sondern das ist der eigentliche Sinn des Ganzen überhaupt. Und Gott bleibt da dran, obwohl er weiß, dass es eine Bluthochzeit wird, wie ich da immer sage. Aber dass die Hochzeit als Hochzeit von Himmel und Erde die Mitte der Religionen ist, auch in polygamen Kulturen, weil dort den Wissenschaftlern geglaubt, in der Regel der volle Hochzeitsritus nur einmal vollzogen wird. Und dieser volle Hochzeitsritus ist immer die Begegnung nochmal von Himmel und Erde. In der Regel ist das Männliche dann der Himmel und die Erde das Weibliche, wie schon gesagt, außer in Ägypten ist es andersrum. Aber sonst ist es immer so verteilt. Und das macht also diesen Kern aus als Antwort auf diese Hochzeit, die die Inkarnation selber darstellt und die ja für die Ostkirche auch wichtiger ist als für den Westen. Der Westen hat es immer mit Karfreitag und Ostern. Dann nochmal mit der Zuspitzung, dass die evangelische Christenheit nochmal den Karfreitag höher setzt als Ostern. In gewisser Weise ist der größere, wichtigere Feiertag. Während für die Ostkirche ist es die Vereinigung von Gottheit und Menschheit, die Hochzeit von Gottheit und Menschheit, die dort eintritt. Und das erklärt dann auch, dass zum Beispiel Johannes Evangelium mit einer Hochzeit anfängt. Wird vorher noch erwähnt, am dritten Tag heißt es da, am dritten Tag findet also da eine Hochzeit statt. Wer kommt dorthin und macht da diese unglaubliche Verwandlung mit diesen 600 Liter Gefäßen, die er da mit Wein füllt, nicht? Und verschwindet dann wieder ohne großen Abschied. Davon ist nicht die Rede, wie er da eigentlich wegkommt, kommt dann nur noch der eine Satz, seine Jünger glaubten an ihn. Wo man sich dann fragen kann, sind das die gemeint, die er an den Tagen vorher gerade erst gewonnen hat, am See Genezareth nämlich, oder ob das schon formuliert ist aus jetzt der Sicht der jungen Kirche, die es jetzt schon gibt, und sagen, wir meinen die jetzt und nicht bloß diese Handvoll, die er damals erstmal als Anfang hatte. Da streiten sich dann die Exegeten, aber das kann man auch offen lassen. Aber dass die Hochzeit da ein ganz wichtiger Punkt ist. Die Orthodoxie, also die Ostkirche, die setzt eben genau diese Verbindung von Gottheit und Menschheit in der Menschwerdung als das entscheidenden Schritt und sagen immer, was nicht angenommen ist, kann auch nicht erlöst und gerettet werden. Während der Westen eben stärker auf dem Kreuzestod und der Auferstehung besteht, in der nochmaligen Nuancenverschiebung zwischen den beiden Konfessionen. Im Westen, das rücken wir da in einen Punkt hinein, während es dort vor allen Dingen diese Verbundenheit schon ist, das Angenommensein, das Aufgenommensein, die menschliche Natur, die damit drin ist, sodass alle Menschen eben schon von dort her mit ihm verwandt sind. Und deswegen das ist der zweite Adam oder so, wo das dann wieder auftaucht. Also dass man das mitsehen muss in dieser Einheit. Aber das ist also das, was hier den Menschen ausmacht, dass man das sehen muss, diese Form des Gegenübers, der uns also die letzte Wahrheit des Lebens sagt, nämlich, dass wir in dieser Weise seine Brüder und Schwestern sind, in dieser Form, wo das geschieht. Aber diese Wahrheit, sagt er, ist nicht einfach die des Menschen als solchen, sondern jeweils einmalig die deine und meine, so sagt er. Und deswegen entspricht man der auch nicht zuerst die Beobachtung moralischer Maximen, die in Jesus vielleicht exemplarisch verwirklicht wären. Das meinen ja viele Leute, die Mitte des Christentums sei die Bergpredigt. Als ein neues Gebot und Gesetz. Nicht? Wobei dann schon übersehen, dass in der Bergpredigt eigentlich von indikativ geredet wird und kein Imperativ. Da wird ein neues Sein zugesprochen, was dort da ist. Und eigentlich kein neues Gesetz, das in der Form auftritt. Dass das also hingehört, sodass also das mitvollziehende Einschwingen, sagt er, in gerade sein Leben und darin in das uns geschenkte innergöttliche Leben, das gehört dorthin. Also dass das vollzogen werden muss, eben die Trinität gehört da ganz entscheidend hin, dies in der Weise, wie es dem jeweils Einzelnen geschenkt wird. Dachte, das gibt es eben nicht nochmal. Das Sollen sind die allgemeinen Gebote, die gelten für alle Leute, aber hier kommt es darauf an, dass jeder seinen Platz in diesem Leben Jesu und damit zugleich dann auch nochmal im Leben der Trinität findet. Das ist der Gedanke, der dorthin gehören würde. Natürlich weiß Rahner auch und spricht das an, dass das in eine narzisshafte Sache der Introvertiertheit pervertieren kann. Das ist natürlich eine Gefahr, die hier besteht. Das ist wahr. Das kann es sein. Und darum schärft er eben die grundsätzliche Gehorsamsgestalt der Nachfolger ein. Er sagte, dass, wenn ich das nicht so betonen würde, mit dem Gehorsam, dann ist die Gefahr kaum zu vermeiden, dass man dann so narzisstisch so bei sich landet und das aufnimmt. Sondern hier wird eben Gehorsam gefordert. Das heißt, nicht mein Wille geschehe, sondern deine. So wie er es ja auch durchringt da im Ölgarten dazu. Nicht mein Wille geschehe, sondern deiner. Dass das also der entscheidende Punkt ist und deswegen so die Betonung ja auch im Jesuitenorden gerade des Gehorsams, der entscheidende Punkt. Das ist nicht die Armut in erster Linie oder die anderen Dinge, sondern das Entscheidendste ist der Gehorsam. Dass der hingehört und zwar verlangt er, Ignatius, ja einen Gehorsam, der auch ein Gehorsam des Denkens ist. Also man soll nicht sagen, der Obere spinnt, aber nachdem es geboten ist, tue ich es halt, sondern der Gehorsam muss so weit gehen, dass ich versuche, auch so zu denken wie der Obere. Wo mir das natürlich nicht gelingt, weil mein Gewissen mir zum Beispiel was verbietet, ist völlig klar, das steht jetzt nicht zur Debatte. Aber grundsätzlich, sagt er, soll ich das also versuchen zu übernehmen, das meint er mit Sentire cum Ecclesia, also dass man hier in der Kirche drin steht. Das heißt nicht, dass man unkritisch da alles übernimmt, aber man soll sich bemühen, es auch im Denken zu übernehmen eigentlich. Das ist die eigentliche Form des Gehorsams. Also nicht das Äußere bloß tun und so und besserwisserisch oder so meinen, anders wäre es richtiger, sondern eigentlich ist das der radikale Gehorsam der, wo es dann so in der Selbstverständlichkeit wieder verschwindet. Weil man ja selber auch denkt, wenn man selber so für richtig hält, ist schon gar kein Gehorsam mehr, könnte man sagen. Jedenfalls bürgerlich gedacht, weil da denken wir immer bürgerlich, denken wir immer so neuzeitlich, je schwerer etwas fällt, desto besser ist es. Das ist ja ein Gedanke, den Pieper auch immer ablehnt. Ich sage, das ist nicht wahr und kann auf Thomas verweisen, der schon sagt, die Feindesliebe ist nicht deswegen besser als die Freundesliebe, weil sie schwerer fällt, sondern weil sie einfach größer ist. Und sie sollte uns eigentlich nicht schwerer fallen, wenn wir wirklich gute Christen wären. Sagt er nicht. Aber bürgerlich denkt man so, wenn es schwerer wird, ist es also sicher besser. Oder so, ne? Und das will er nochmal ausschließen, schon von Aristoteles her. Aristoteles sagt, der beste Mensch ist der, dem es leicht fällt, anständig zu sein, weil er nämlich tugendhaft ist. Also wenn er sich das zur guten Gewohnheit gemacht hat. Ne? Während so der moderne Mensch denkt, nein, nein, wo ich darum ringe und kämpfe und gerade so, weil das ist es dann eigentlich. Ne? Sagt er, nein, das Eigentliche ist so, dass es selbstverständlich ist. Dann sagen die anderen, ja, das ist doch dann keine Kunst. Sagt er, darum geht es auch nicht. Oder vielmehr, das ist eben gerade Kunst und Können, dass es einem leicht fällt. Aber Sie hatten...
Ja, genau, dazu jetzt, weil der Rader doch davor das so aufgezählt hat, wenn es in der, so diese Nachterfahrung nichts ja. bringt und so, das klingt da auch danach.
So, so ist es, nicht?
Dass man da besonders was verdienen würde.
Ja, also, eben. Das meint er nicht, sondern meint es nur der erste Schritt. Also der muss sein und dann hat es genau der zu überwinden, ob nun eben jetzt kognitiv die negative Theologie, über die ich hinausgehen muss, oder ob ich hier darüber hinausgehen kann. Und das formulieren tatsächlich die Exerzitien, wo Ignatius sagt, man an sich müsste der Exerzitant dazu kommen, dass er das Kreuz oder nicht Kreuz, dass er da ganz indifferent ist, das ist sein Wort. Also dass man nicht das eine mehr will als das andere, sondern dass man alles entgegennimmt, wie es einem geschickt wird. Das kann man sich natürlich fragen, geht das noch oder wie ist das? Aber jedenfalls hat das Ignatius im Kopf und das hat Rana natürlich auch im Kopf bei solchen Dingen. Er sagt, an sich muss ich dorthin kommen, aber das ist natürlich ein weiter Weg. Denn erstmal muss ich ja überhaupt dazu kommen, also erstmal zu dieser Negativität, die wir da gelesen haben. Aber das ist nicht das Ende, sondern das ist der erste Schritt, nicht? Und dann kommt der zweite Schritt, dass ich sehe, nein, zu Christus hin. Und dann kommt innerhalb dieses zu Christus hin jetzt diese Forderung einer wirklichen Indifferenz des Gehorsams, des Gehorchens, dass man hier den Eigenwillen zurückstellt und eben sagt, ich habe meine Freiheit, um sie dir zu geben. Das heißt nicht, damit ich dann hinterher ein Automat bin, sondern dass ich jetzt meine Freiheit eben benutze dafür, ganz willentlich in deinem Geist zu tun, was du von mir willst. Meine Formel heißt ja, wir haben, was wir haben, um es geben zu können. Und wir haben nicht, was wir nicht haben, um es geschenkt kriegen zu können. Nicht, dass das also so, weil Austausch sein soll. Und so würde das also hier dann auch hingehören. Diese Indifferenz heißt also nicht, dass mir da alles wurscht ist, sondern dass ich eben ganz und gar meinen Eigenwillen zurückstelle. Ja, ja, so wie es mir eben... Und so dass ich auch einsetzbar bin. Sowas ist, hat natürlich auch unmittelbar menschliche Erfahrungen. Nicht? Man kann in einem Orden, kann jemand nämlich einfach sich einfach für manche Dinge als unfähig darstellen, dann wird man ihn da schon nicht hinschicken, wenn er das nicht will. Nicht? Kann er eben nicht. Nein, man muss so gut wie alles Mögliche können, damit einen der Obere auch überall einsetzen kann. Und nicht also schon besondererweise so ein Festhängen an diesem oder jenem Ziel. Das Einzige, was hier als Ziel erlaubt war, war, dass man schon sagen kann, ich will in die Mission. Das war der einzige Wunsch, den man äußern konnte. Und ich denke, dass das heute auch noch so weiter gilt irgendwie. Aber sonst gibt es keine Optionen, die man da zu haben hat. Sondern das bestimmt dann eben wer anders. Und das sagt jetzt er hier, das gilt eben jetzt nicht bloß für solche Geschichten von Arbeitsplätzen im Orden, sondern das gilt eigentlich gegenüber in diesem Verhältnis zu Jesus und Gott in dieser Form überhaupt. Dass man da also ganz indifferent und bereit zu allem ist oder so, wie das kommt.
Das ist sehr schwierig, finde ich.
Ja, ist auch sehr schwierig.
Weil woher weiß ich, dass es
ja, woher weiß man das?
Genauso. Kann ich meinen Eigenwillen und den Willen Gottes immer so klar
auseinander? Kann ich eben nicht, das ist genau der Punkt. Und deswegen geht es ja de facto ja auch nicht immer so, so friedlich zu bei diesen Punkten. Sei es also innerhalb des Ordens in Spannungen zwischen Leuten, sei es nochmal vom Orden auch zu den Päpsten oder so etwas. Das war ja nicht immer alles da, immer nur alles Frieden, Freude, Eierkuchen. Ne? Und Paterana hatte eben, der hatte wirklich erhebliche Schwierigkeiten selber. Und so. Ja, ja, das war schon hart. Und er selber hat tatsächlich ja ziemliche Sorgen auch gehabt. Er wollte nicht nach Rom zum Konzil. Also das war das Erste, was er dem Kardinal König gesagt hat, als er ihn als Begleiter haben wollte. Er hat gesagt, das ist für Sie nicht gut. Sie kriegen bloß Ärger, meinetwegen. Weil ich sowieso schon da so eine Sonderzensur habe und alles. Und die Römer mögen nicht, das hat keinen Sinn, dass sie mich nehmen. Und der König hat gesagt, doch, ich nehme sie trotzdem. Und hat dann auch geschrieben, dann, dass er hinterher, zwei Jahre später, soll der Rana mal irgendwie gesagt hat, ja, jetzt hat er auch wirklich keine Sorge und Angst mehr. Jetzt ist er da schon am Platz oder so drin. Aber da steckte schon was drin. Und das ärgert mich dann eben so, dass Briefe aus dieser früheren Zeit dann durch Vorgrimmler benutzt werden, damit er seine Privatkriege da mit seinen Bischöfen führen kann. Und zitiert aus diesen Briefen, die an ihn persönlich geschrieben sind, über die römischen Bonzen oder so. Und das ist einfach unanständig. Gehört sich nicht. Wo das schon drin saß. Nein, natürlich hat er auch selber nicht immer alles getan, was er dafür richtig gesagt hat, wie das halt so mit den Menschen ist. Nicht? Meinen Kindern auch öfter gesagt, tut, was ich sage, aber tut nicht, was ich tue. Nicht? Das würde also das schon erklären. Schön wäre es, wenn es anders wäre, nicht? Aber so ist es. Also, es geht nicht um mangelndes Engagement, sondern Ignatius fordert, so schreibt also Rana und drückt das selber nochmal wieder kursiv aus, dass der Exerzitant den Mut zu einer bindenden Wahl aufbringt, die sein Leben konkret trifft. Also es geht nicht darum, nichts zu tun, sondern dass ich mich gerade dazu eben durchringe, zu dieser Lebensform, die jetzt Gott von mir will und innerhalb derer dann diese grundsätzliche Indifferenz und Offenheit haben. Nicht? Und da, meine ich, muss man wirklich zurückgehen auf Ignatius selber. Und es ist einer der besonders schönen Texte von Karl Rahner. Er hat selber dann auch mal gesagt in einem der Interviews, ein Jahr vor seinem Tod, dass man schon sagen könne, das sei auch so etwas wie so irgendwie sein Testament. Da hat er ja für ein Band zu Ignatius einen Text geschrieben, ein Brief des Ignatius an einen Jesuiten von heute. Das ist ein berühmter Text, wo er also sowohl die Mystik anspricht, wie die anderen Dinge. Ich denke, dass wir den vielleicht auch noch mal hernehmen. Dazu habe ich mir gedacht, also in diesem Semester noch, dass man da schaut. Wo er dann eben dort den Ignatius schreiben lässt, ich habe Gott erfahren, den Namenlosen und Unergründlichen, den Schweigenden und doch Nahen, in der Dreifaltigkeit seiner Zuwendung zu mir. Gott selbst habe ich erfahren, nicht menschliche Worte über ihn, wenn ihr euren von einem untergründigen Atheismus gehetzten Skeptizismus über eine solche Behauptung bis zum Äußersten, und zwar nicht bloß in gescheit redender Theorie, sondern auch in der Bitterkeit des Lebens kommen lasst, dann könnt ihr dieselbe Erfahrung machen. Wie so ein typischer Schlangensatz von Rana, also nochmal, was lässt er denn sagen? Also ich habe das erfahren, wenn ihr euren von einem untergründigen Atheismus gehetzten Skeptizismus über eine solche Behauptung bis zum Äußersten, und zwar nicht nur in gescheit redender Theorie, sondern auch in der Bitterkeit des Lebens kommen lasst, dann könnt ihr dieselben Erfahrungen machen. Wieder derselbe Gedanke, es ist nicht der letzte Schritt, aber ein unerlässlich erster. Das ist sein Punkt. Wann das eintrifft, für manche trifft es vielleicht erst ab dem Totenbett ein. Also ich denke mir, zum Beispiel sage ich das immer, wenn es um dieses Isaak-Opfer Abrahams geht, dass das die Situation, unsere Todessituation ist. Wenn wir selber nicht mehr leben dürfen, jeder Atemzug tut weh und Schluss ist eigentlich, und dann glauben, dass uns der Herr des Lebens erwartet, mit der Fülle des Lebens für uns. Das ist dieselbe Situation wie für den Abraham, der hier den Sohn opfern soll, wobei nicht das Opfer es ist, denn er heißt ja nicht Vater des Gehorsams, sondern er ist Vater des Glaubens. Und Glaube heißt da Hoffnung. Denn im Römerbrief heißt, er hat in Hoffnung wieder Hoffnung gehofft. Das heißt, die Probe war nicht, bist du gehorsam genug und opferst den Isaak, sondern die Frage war, glaubst du, dass du in dem Isaak, den du opferst, hinterher ich mein Wort erfülle, dass du Nachkommen haben wirst wie Sand am Meer und Sterne am Himmel? Das ist die Probe. Und diese Glaubensprobe, die erwartet uns spätestens auf dem Totenbett, im Sterbebett. Dass wir glauben sollen dann, wenn eben wir nicht mehr dürfen, nicht mehr leben dürfen, dass das Leben uns erwartet. So wie er eben sagt, ja, Gott wird schon sorgen oder so, sodass er eben tatsächlich, wenn der gesagt hätte, der Herr hat's gegeben, der Herr hat's genommen, der Herr sei gelobt, hätte er die Probe nicht bestanden. Sondern es geht darum, glaubt er, dass er in ihm die Nachkommen haben wird. Glaubt er, dass Gott sein Wort hält. Und deswegen ist mir ja so wichtig, dass in dem Legendenwust der Juden zu dieser wichtigen Thematik, der Bindung Isaaks, wie sie sagen, dass da auch eben Bilder hingehören, dass der Isaak wirklich geopfert worden ist. Und seine Asche dann hinterher wieder vom Tau oder von den Tränen der Engel oder so wieder belebt wird. Sodass man also nicht da sagen kann, ja, bei euch war es ja nur halb und ernsthaft wurde es erst bei uns Christen, sondern dass die in ihren Legenden das sogar so erzählen. So, und da ist jetzt die Zeit schon wieder rum. Vielen Dank. Das nächste Mal in 14 Tagen geht es weiter.